Lunchpause, der HP Partner Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HP Partner Podcasts Lunchpause und zuallererst einmal Happy New Year. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind jetzt auch ganz offiziell aus der Winterpause zurück und haben direkt super interessanten Content für euch vorbereitet und heute mitgebracht. Meine lieben Kollegen Elisa, Moritz und Marius haben nämlich unseren Geschäftsführer für die deutsche Organisation, den Adrian Müller, interviewt und er hat uns super spannende Insights gegeben. Moritz, vielleicht magst du den
Zuhörenden... Aber frohes neues Jahr noch von mir. War wirklich super, super interessant, hat uns viel Input gegeben, auch ein bisschen zur Schweizer Kultur was erzählt und wie es ist, als Schweizer ein deutsches Unternehmen zu leiten. Und es ist eine super spannende Folge geworden. Leider war die Ronja nicht dabei. Nächstes Mal musst du auf jeden Fall mit am Start sein.
Auf jeden Fall, ja. Ich musste Trainings geben intern.
So ist das halt als Partnermanagerin. Da muss man auch mal was Richtiges arbeiten.
Ja. Genau, vielleicht magst du uns ganz kurz sagen, worüber habt ihr so mit Adrian gesprochen? Wie war dein Eindruck? Also bevor natürlich gleich der Content kommt, aber so für die Zuhörenden,
Über HP, über die Zukunft, die Vergangenheit, die Lage der IT-Industrie, also auch ein bisschen sehr weit gefasst und war super interessant. Adrian hat uns viele Einblicke gegeben, wie es so bei HP weitergeht und was es teilweise auch in der Vergangenheit gab.
Sehr cool. Sehr spannend, bleibt auf jeden Fall dran und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Reinhören.
HP Instant Ink, die günstige Art zu drucken.
Adrian, freut uns sehr, dass du heute da bist. Wir hoffen, dass du gut ins Jahr gestartet bist, dass du gut von der Schweiz hierher gekommen bist und wir haben mit dir heute auch wirklich einen hochkarätigen Gast da. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst. Also für uns bist du der Chef, aber vielleicht für die Partner und Partnerinnen, die zuhören und alle Zuhörenden im Podcast, noch mal so ein kurzer Abriss. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Wie bist du bei HP gelandet? Und vor allem, wie bist du als Schweizer jetzt auch in Deutschland gelandet?
Ja, hallo zusammen. Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ganz viele Fragen auf einmal. Ich beginne mal ganz vorne. Nicht zu überhören, mein Schweizer Akzent, das leugne ich auch nicht. Ich bin aus Zürich, seit 21 Jahren bei HP. Ursprünglich mal in der Schweiz begonnen als Sales Manager und dann wie es bei HP ist, über viele Stationen international unterwegs, lange auch in Genf. Und dann 2015 mit dem Split von Hewlett-Packard habe ich die Schweiz übernommen als Managing Director und vor etwas über einem Jahr, dann habe ich HP Deutschland übernommen.
Ja, das freut uns sehr, weil seitdem haben wir immer ganz, ganz guten, ganz, ganz viel Lindkugeln immer verfügbar. Das ist immer super, gerade auch in der Weihnachtszeit, wenn man da mal gerade einen Heißhunger hat, ist da immer das Lind, die Lindschokoladen verfügbar und man kann sich mal schnell was naschen. Du bist offiziell Vice President. Was bedeutet das grundsätzlich? Was sind deine Aufgaben? Beschäftigst du dich mehr mit Printing? Beschäftigst du dich mehr mit Computing? Hast du überall deine Finger mit drin? Wie genau kann man sich das jetzt vorstellen?
Also zuerst noch gerade zu den Lindkugeln noch eine kleine Anekdote. Die haben wir effektiv vor Weihnachten bestellt und die haben meine Assistentin dann in die verschiedenen Niederlassungen in Deutschland geschickt. Und dann wurde ihr Account gesperrt, weil Lind gedacht hat, was der Teufel kauft hier so viele Lindkugeln und schickt die nach Deutschland. Und dann gedacht, da macht jemand Graumarkt. Und dann wurde ihr Account gesperrt und nachdem sie das geklärt hat, wurde dann auch wieder geöffnet und wir konnten die Lindkugeln dann in die Niederlassungen in Deutschland schicken.
Aber es muss halt doch Lind eigentlich gefallen. Ja. Lindkugeln sind der Schweizer teuer.
Ja, die haben sich nur gefragt, weshalb jemand so viel nach Deutschland schickt. Okay. Aber das haben wir dann geklärt und die hatten dann auch total Freude.
Glücklicherweise.
Ja, genau, kleine Anekdote. Dazu, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Jetzt habe ich nochmal die Frage vor.
Alles gut.
Lauter Schokolade.
Lauter Schokolade. Was genau machst du als Vicepräsident? Was ist da so deine tägliche Arbeit?
Ja, ich glaube, es ist weniger der Titel, der hier wichtig ist, sondern was ist eigentlich die Aufgabe eines Managing Directors? Also das kann man auch auf Deutsch übersetzen. Ich bin eigentlich der Chef des Landes. Das wieder auf umgerechnet heißt, dass jede Firma braucht einen Verantwortlichen im Land, der unterschreibt und der schlussendlich auch dafür haftet, dass alles so korrekt ist, dass die Steuern bezahlt werden, dass die Gesetze eingehalten werden. All das, das ist in jedem Land so und das braucht es in jedem Land. Und das ist eigentlich schlussendlich ist es der Managing Director, das ist ein Titel, das heißt die Person, die auch eingetragen ist im Register und die eigentlich schlussendlich im Land haftet. Für das ist eigentlich mal das... die einfache Erklärung dazu. Und das ist ein Teil der Arbeit natürlich, die dazu gehört. Und das andere ist natürlich, man führt die Niederlassung im Land. Man ist Ansprechperson für alle Mitarbeitenden, für die Partner, aber auch für die Endkunden. Wenn irgendwo was wäre, das ist die oberste Stelle im Land, bevor es dann jetzt wie bei einem Konzern bei HP außerhalb des Landes rausgeht. Aber es ist eigentlich, dass jedes Land hat eigentlich eine Person, die darin zeichnungsberechtigt ist oder ist.
Bei uns ist. Also man kann schon sagen, du bist der Boss.
Irgendwie. Ja, kann man so sagen, der Boss bei HP Deutschland. Wir haben zwei in Deutschland, auch ein bisschen eine Besonderheit. Das ist Peter Kleiner, der Finanzchef, der zeichnet und nicht der zeichnet. In der Schweiz ist es eine Person zum Beispiel, die zeichnet dort.
Ach, verrückt alles. War mir gar nicht bewusst, dass das gar nicht normal ist, dass es da zwei Leute gibt.
Ich weiß nicht, ob es normal ist oder nicht. Ich weiß genau, jetzt die beiden Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Genau, ja.
Jetzt grundsätzlich nochmal zum Thema Schweizer zurück. Wie ist es denn so, als Schweizer eine deutsche Organisation zu leiten? Ist das einfach mal so ein kleiner Kulturschock am Anfang nochmal gewesen oder macht es dir grundsätzlich Spaß? Denkst du manchmal, Mensch, hey, ich weiß gar nicht, wie jetzt die Schweizer die Deutschen mal beschimpfen würden, aber denkt man sich ja manchmal, die haben irgendwie auch einen weg, die Deutschen?
Oder nee, also Spaß? Schau mal, denke, wir sind uns ziemlich nah. Was man vielleicht dazu sagen muss, es arbeiten ja sehr viele Deutsche in der Schweiz. Es ist eher ungewohnt, dass Schweizer in Deutschland arbeiten. Und ich arbeite schon seit langem mit Deutschen in der Schweiz zusammen. Ich glaube, das ist ja nicht so, dass man da in ein Land reinkommt, dass ich einen Kulturschock habe, wenn ich nach Asien gehen würde und ich hätte das überhaupt nicht gekannt. Ich glaube, das sind überhaupt nicht auf diesem Level. Selbstverständlich ist alles neu, man ändert sich alles. Ich meine, ich habe sehr lange in der Schweiz gearbeitet, das ist ein kleines Land, ich bin dort auch aufgewachsen, ich spreche die Landessprachen und man kennt sich da sehr, sehr schnell. Ich muss mir so vorstellen, dass das Land ist 10-mal kleiner wie Deutschland.
Ich glaube, die Schweiz ist so groß wie Baden-Württemberg.
Ja, genau, so kann, nee, das ist übersichtlich da drin und wenn man sich dort bewegt, dann kennt man sich dann auch ziemlich schnell in einer Industrie drin ist, dann ist das nach ein paar Jahren kennt man sich sehr gut da okay. Drin. Man kommt aber auch nicht mehr weg natürlich, weil man sich ja dann kennt. Also man kann nicht irgendwo verbrannte Erde hinterlassen und ja, dann gehe ich in eine andere Stadt, aber das ist so klein, dann kennt man sich halt immer noch. Das ist vielleicht da drin. Zurück zur Frage, nein, Kulturschock nicht, würde ich sagen. Sicher ein paar Überraschungen, wenn man kommt. Das eine ist schon die Größe des Landes, oder was ich schon unterschätzt habe. Und wo ich international gearbeitet habe, viele Länder haben ein Zentrum. Und dort geht eigentlich das meiste Business spielt sich ab. Ob das in Österreich ist, jetzt in Wien, in der Schweiz, der Grossraum Zürich, Frankreich, Paris. Was ich nicht gewusst habe oder mir so nicht bewusst war, war eigentlich, wie verteilt das Ganze in Deutschland ist. Wenn ich da jetzt Frankfurt anschaue, dann schaue ich Düsseldorf an oder schaue ich München an, hier Raum Stuttgart. Ist eigentlich alles sehr, sehr dezentral, weit auseinander. Es gibt eigentlich kein Zentrum, eigentliches Zentrum in Deutschland, sondern ist eigentlich stark verteilt. Und das bringt dann natürlich automatisch das Reisen mit sich oder was auch sehr viel Zeit sehr viel Zeit einnimmt.
Okay, wenn wir da jetzt aber mal zurückspringen, nochmal in die Schweiz. Ich meine, die Schweiz ist ja aber auch wiederum sehr verteilt. Ich glaube, es sind 26 Kantone, wenn ich sie richtig auf dem Schirm habe. Und es sind aber auch mehrere Sprachen. Wie läuft es dann vom Handling eigentlich dort ab? Ist es dann auch lokal quasi? Gibt es auch wieder Riesenunterschiede in der Betreuung? Oder wie funktioniert das dann?
Ja, nee, also ich denke, Schweiz und Deutschland sind ähnlich organisiert. Die Deutschland hat Bundesländer oder die Schweiz hat Kantone. Es ist sehr stark bottom-up. Die Kantone haben eigentlich sehr viel, oder dann in den Kantonen, die Gemeinden oder Städte, die haben eigentlich sehr viel Autonomie. Und dann die Kantone in Deutschland ist sehr ähnlich mit den Städten, mit den Bundesländern da drin und schlussendlich dann mit Berlin. Ja, in der Schweiz ist es schon so, dass die Sprachen, oder wenn du kannst nicht als Deutsch-Schweizer das Gefühl haben, du gehst in die Westschweiz und erklärst ihnen, wie das funktioniert. Also das geht nicht so. Und auch wenn ich gut Französisch spreche, ich habe meinen Akzent, wir haben eine Niederlassung in Genf, das sind die frühere Europa-Hauptzentrale und dort haben wir die Schweizer Niederlassung für die Genf und das sind Westschweizer, die das Geschäft dort treiben, vor allem alles, was mit der öffentlichen Hand ist, das muss lokal getrieben werden. Das ist aber in Deutschland auch nicht anders. glaube, so als Hamburger in München, denke ich, nicht ganz einfach, würde ich mal davon sagen, wenn es ein Public Business gibt, drin an den Schweiz genau gleich, dann einfach noch mit dem italienischen Teil, auch dort haben wir Leute, die sind die italienische Muttersprache, und so funktioniert das. Ich glaube, es ist natürlich schon so ein Trugschluss, wenn man denkt, man setzt irgendwo jemanden hin und der denkt das ganze Land ab, das funktioniert natürlich so nicht. Ja. Vom Business her ist 2/3 der Schweiz ist deutschsprachig, dann hast du rund 30%, die italienischsprachig sind, ein bisschen weniger, französischsprachig ein bisschen weniger, und dann hast du noch 10% italienischsprachig. Also das Rätoromanische würde ich jetzt mal ohne den
Zahn aufzutreten.
Die sprechen auch Schweizerdeutsch, also würde ich, denke ich, jetzt ist nicht unbedingt nötig. Gibt auch nicht mehr sehr viele. Eine sehr schöne Sprache übrigens, die Sprache, die am nächsten noch am Latein ist. Aber ist nicht wirklich relevant.
Kannst du das selber noch?
Nein, kann ich nicht. Ich spreche gut Französisch und mein Italienisch ist sehr zwischen schlecht und nicht vorhanden. Ich spreche dafür Spanisch noch, weil das bringt mir nichts in der Schweiz.
Ja, das bringt einen dafür weltweit sonst viel mehr. Also ich spreche auch selber Italienisch und das ist halt in Italien und im Tessin cool, aber dann woanders auch nicht mehr so.
Ja, kleine Anekdote. Ich habe als dritte Fremdsprache habe ich dann Spanisch gewählt, aber aus dem Grund während dem Studium, weil die meisten konnten schon Italienisch. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit denen in der gleichen Klasse sitze und die gehen dann in einem Tempo vorwärts, weil die können schon alle nicht, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich mal gefragt, wer alles Spanisch kann. Das konnte niemand. Da habe ich gesagt, dann nehme ich Spanisch als nächstes. Und war noch ein halbes Jahr in Spanien. War eine super Zeit. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber es ist eine sehr schöne Sprache, ja.
Was jetzt, wenn wir über die Schweiz reden, da ist ja die Kulinarik recht relevant. Was ist denn dein Lieblingsessen? Das ist immer so ein bisschen so die persönliche Anfangsfrage, die wir jetzt stellen. Jetzt. Nur schon ein bisschen weiter im Podcast, aber...
Wow. Also ich bin ein unkomplizierter Esser. Da drin ich esse eigentlich das meiste. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich weniger bewandert bin. Also alles, was aus dem Meer kommt, natürlich, so ist nicht unbedingt so mein Ding. Aber sonst bin ich eigentlich ein unkomplizierter Esser. Also ich mag eigentlich alles, was auf den Teller kommt. Ich bin eigentlich eher einfacher gestrickt.
Und was ist denn jetzt dein Favorite bei der Heißhungerattacke?
Ja, das ist schon Süße, das muss ich schon sagen. Also Süßes ist
es doch die Lindkugeln.
Ja, die Lindkugeln. Wenn der Zuckerspiegel am Nachmittag sinkt, dann ist schon was Süßes. Aber ich mag auch Käse, mag ich sehr gerne. Also das
sehr gut,
das
war jetzt auch unsere Erwartungshaltung so ein bisschen. Hast du denn in Deutschland für dich ein schwäbisches Gericht identifiziert?
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, muss ich sagen.
Keine Spätzle, keine Maultaschen.
Doch, mag ich auch, habe ich alles auch schon versucht. Aber mag ich auch gerne, aber es wäre nicht so, dass ich gesagt habe, das habe ich mein Leben lang vermisst und ich esse nur noch das. Nein.
Ja gut, das muss ja auch nicht sein. Also und anschließend ans Lieblingsessen haben wir noch eine andere Frage mitgebracht. Was ist denn dein Lieblingsprodukt von HP? Was findest du so einen richtigen Knaller? Kann auch aus der Vergangenheit sein.
Ja, das würde dir nicht erraten. Das ist effektiv die HP-Uhr. Das gab mal eine Uhr von HP, die erste Smartwatch. Vielleicht die älteren Semester können sich alle an HP-Taschenrechner erinnern.
Die kennen wir noch, glaube ich.
Den kennt man, ja.
Das ist nicht mein Lieblingsprodukt. Mein damaliger Mathelehrer, der war Texas Instruments Freund und ich konnte den Texas Instruments Taschenrechner auswendig bedienen, noch heute noch. Meine Schwester, die war bei einem anderen Mathelehrer, die hat einen HP-Rechner gehabt. Ich schwöre heute auf den HP-Rechner. Ich kann HP-Rechner nicht wirklich bedienen. Aber HP hatte eigentlich einen sehr großen Erfolg mit diesem Taschenrechner und hatte dann in den 70er Jahren die gloriose Idee, eine Uhr zu machen mit einem Rechenfunktionen drin.
Klingt ziemlich nach James Bond.
Klingt nach James Bond. Die haben das war super kompliziert drin, weil das war noch alles auf LCD-Technologie, die alte rote Schrift. Und so ich das nachgelesen habe, hat HP da jahrelang und sehr viel Geld darauf gebraucht, diese HP rauszubringen, die HP 01. Die kam dann auch in den 70er Jahren raus. Nachteil, die braucht brutal viel Batterie, also noch, sie haben 3 oder 4 Batterien drin, so die Knopfzellenbatterien, und die sind noch ein paar Monaten, kannst du die wieder ersetzen. Und ich habe effektiv so eine Uhr dann gekauft, die sind ganz selten heutzutage, weil die gingen dann alle mal kaputt. Das war auch ein Misserfolg, ein wirtschaftlicher Misserfolg von HP. Das Problem war, die Uhr kam raus und 2 Jahre später kam die LCD-Technologie, da kamen die Japaner mit den günstigen Uhren, haben den Markt überschwemmt. Das hat nicht nur die Schweizer Uhrenindustrie in die Knie gezwungen, kurzfristig, sondern es hat natürlich die HP-Uhr dann gleich wieder das Ende besiegelt. Aber ich habe effektiv 2 solche Uhren von HP, die eine absolut ungetragen in Gold, die hat auch einiges an Wert, und die andere in Silber, die trage ich ab und zu mal, aber immer so nach 6 Monaten die Batterie wieder leer, dann kostet das 50 Euro, die Batterien zu ersetzen. Das macht auch nicht gerade Spaß, oder?
Ja, okay, das ist
je älter man wird, desto schwieriger wird auch die LED-Schrift zu lesen auf der Uhr. Ja, genau.
Und wie ist das mit der Bedienung? Also wie gebe ich da dann was ein?
Also ich brauche die nicht als Taschenrechner. Da sind sie effektiv, hat eine Rechenfunktion, hat einen Kalender drin, also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, und der Kalender geht auch bis 2099. Also die wird mich wahrscheinlich überleben, und zwar um einige Jahre. Ich brauche sie einfach, also ich glaube sogar zwei verschiedene Zeitzonen, die man eingeben kann. Also schon sehr fortschrittlich für die 70er Jahre, weil ich habe in den Jahrgang 77, absolut. 78 hat die Uhr, und die wurden dann auch wieder eingestellt, aber sieht man schon, ist ein technologisches Wunderwerk, ja.
Ja, krass. Ich glaube, wir packen die mal in die Shownotes, damit die Leute, die uns zuhören, sich das mal angucken können. Ich glaube,
zu mir muss sein. Wenn ihr noch eine habt, werft sie nicht weg, die könnt ihr teuer verkaufen.
Ja, spannend. Vielleicht springen wir nochmal auf das Thema Märkte zurück. Mhm. Und zwar haben wir bei der HP Deutschland natürlich eine starke Position, aber haben gewisse Herausforderungen natürlich auch immer wieder im Markt. Mhm. Was siehst du denn hier gerade so, was haben wir für Themen, die wir auch so ein bisschen angehen müssen vielleicht auch oder angehen dürfen, um uns nochmal vielleicht besser zu positionieren?
Mhm. Also ich glaube schon, dass wir viele Herausforderungen zu meistern haben, oder? Wenn ich so ein paar Jahre zurückschauen, da kam ja auch einiges überraschend, da kam die ganze Pandemie kam sehr überraschend für uns alle. Nach der Pandemie, da hatten wir alle, eigentlich was man sich immer wünscht im Verkauf, man hatte viel die höhere Nachfrage, wie man überhaupt liefern kann. Das war wahrscheinlich etwa die Zeit mit dem meisten Stress in meinem Leben, weil jeder will was und du kannst nicht. Also ist eigentlich fast lieber, also wenn du eigentlich den Kunden nachrennst und nicht die Kunden dir nachrennen, das habe ich dann dort gelernt, und vielleicht wir alle schauen. Dann kurz nach der Pandemie haben wir wieder Krieg in Europa mit der Ukraine, das hat mich auch stark betroffen, nicht nur weil wir da auch im Osten stark tätig waren, sondern auch weil eigentlich ein Teil unserer Supply Chain eigentlich durch Russland lief, und dann waren wir das alles wieder umdrehen müssen. Parallel dazu war ja noch Shanghai immer noch im Lockdown. Bei uns war die Pandemie vorbei. Also da war schon sehr viele Herausforderungen. Und damit kam dann eigentlich noch die Inflation, die wir eigentlich schon lange nicht mehr auf dem Radar hatten. Und wenn wir das jetzt anschauen, ist ja nicht so, dass das Geschäft jetzt in Deutschland boomt. Also da drin, ich glaube, dass wir dann schon einige Hausaufgaben vor uns haben. Und ich glaube, die Hauptaufgabe, die wir bei HP haben und vielleicht auch andere und sicher auch andere Firmen, ist versuchen zu antizipieren, was bringt die Zukunft. Jetzt auf uns gesprochen, sind wir einigermaßen positiv. Wir werden von Windows 10 auf Windows 11 wechseln. Es gibt sehr viele Rechner, die sind nicht Windows 11 tauglich, noch in Deutschland im Einsatz, und die müssen alle in den nächsten 18 Monaten ersetzt werden. Das bringt uns sicher einen Lichtblick. Ich glaube nicht, dass Unternehmen sagen werden, wir laufen einfach weiter auf Windows 10, wenn es nicht supported ist. Das hatten wir früher mal mit Windows XP, da wollte niemand wechseln. Aber in der heutigen Zeit mit den Cyberangriffen, da wird sich kein Unternehmen, also jedes Unternehmen sich zweimal überlegen und sagen, ich behalte einen alten Rechner. Das ist
erstaunlich, wo Windows XP immer noch läuft.
Ja, das habe ich letztes Mal die Zahlen gesehen, aber ich denke, jedes verantwortungsvolle Unternehmen, das muss sie heute schon eigentlich einen Plan haben dazu. Das Zweite ist sicherlich, was ich schon als sehr disruptiv anschaue, ist das ganze AI, Artificial Intelligence, das wird unser Leben umkrempeln damit. Das wird aber auch natürlich das Businessmodell von HP stark beeinflussen. Da wird so enorme Rechenleistungen verlangt. Da wird wieder sehr viel lokal prozessiert. Und wir sehen heute schon die Ankündigungen, die ersten Rechner, die KI-Rechner, die kommen. Da wird viel geschehen in den nächsten paar Jahren. Das stimmt mich umgeht wieder positiv für das Geschäft.
Ja, ich glaube, wir haben sogar vorgestern neu auf der CES angekündigt. Da geht echt einiges, ist ein Riesenthema auch generell.
Ist ein Riesenthema, das sind die ersten Rechner, die kommen. Schauen wir, wir stecken da noch in den Kinderschuhen mit der technologischen Entwicklung von all den Rechnern, die KI drin haben. Für viele ist es noch das erste Schritt ist Lernen. Viele Unternehmen haben jetzt mal Piloten drin. Das ist ein vor sich vorantasten, das man hat. Und das ist natürlich schwierig heute abzuschätzen, was in 2-3 Jahren da benötigt wird. Wir gehen aber davon aus eigentlich, dass in ein paar Jahren eigentlich die Rechenleistung, wie die wir heute haben, absolut nicht mehr ausreichend sein wird dazu.
Hm.
Vielleicht dazu auch nochmal das Stichwort Future Ready. Wir als HP wollen uns ja Future Ready machen für die Zukunft und für die Herausforderungen und die Trends, die du gerade beschrieben hast, die sich da am Markt entwickeln und wahrscheinlich auch schneller uns erreichen, als wir uns das vielleicht auch vorstellen können. Ich glaube, da ist ein rasantes Tempo dabei. Wie siehst du denn HP, wie sind wir aufgestellt für die Zukunft und auch insbesondere auf den Blick für die Partner? Wie können die Partner auch mit uns auf die Reise gehen? Wie können wir uns da aufstellen gemeinsam?
Ich mag das Wort Future Ready sehr. Also ich denke, das sagt wirklich viel aus. Das war ja auch unser Mantra am Kickoff im letzten Mai, wo wir das erste Mal nach der Pandemie wieder ganz Deutschland zusammengenommen haben und so eineinhalb Tage getroffen haben. Ich meine, Future Ready, da kann man sehr viel reinlesen oder auch sehr viel reinpacken. Deshalb passt sie auch so gut. Ich glaube, was wir uns klar sein müssen, dass sich die Welt sehr schnell verändern wird und dass wir ein Teil von diesen Veränderungen sind und wir müssen sie so gut es geht mit die Veränderung mitgestalten. Drin, sonst werden wir mitgestaltet und ich gestalte lieber aktiv mit, wie dass ich dann mitgestaltet werde. Und ich glaube, das müssen wir uns zu oberst auf die Fahne schreiben und das müssen sich die Partner uns zu oberst auf die Fahne schreiben. Wenn ein Partner sagt, ich arbeite noch 1-2 Jahre und dann werde ich mein Unternehmen verkaufen und in Rente gehen, dann mag das gut sein. Wenn das länger wie 24 Monate ist, dann würde ich sagen, muss einen anderen Plan haben, weil ich denke, was auf uns zukommt jetzt, das wird disruptiv sein. Wir hatten die Pandemie, das kam aus dem Nix raus. Das war extern gesteuert da drin. Dann hatten wir die geopolitischen Verschiebungen Krisen mit Russland. Kam einigermaßen mit Ansage, trotzdem sehr überraschend. Ich glaube, das ganze AI, das jetzt kommt, das verändert uns und wird uns noch viel mehr betreffen, wie wir überhaupt heute abschätzen können. Ich war in einigen Vorträgen jetzt, bin nächste Woche auch wieder bei den Behörden, versuchen das ein bisschen miteinander auch zu sehen, welchen Einfluss hat das auch auf die Gesetzgebung, welchen Einfluss hat das auf, wie wir überhaupt denn miteinander kommunizieren werden. Schwierig abzuschätzen. Also ich würde sagen, ich bin fern davon zu sagen, ich weiß, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, aber ich bin überzeugt, die Welt wird in 5 Jahren sehr anders aussehen, wie sie heute aussieht. Wir werden auch sehr anders arbeiten. Jeder, der schon mal jetzt Co-Pilot ausprobiert hat, der sieht das schon, was es eigentlich für Veränderungen gibt für uns selber.
Absolut. Wie siehst du denn tatsächlich die Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltigkeitsbemühungen von HP? In den nächsten Jahren?
Ja, das geht natürlich Hand in Hand. Es gibt so ein paar Megatrends, die wir haben. Das eine ist ganz klar, die Investoren heute, und HP ist eine Firma, die jetzt an Börsen kann, die Investoren heute, die haben sehr viel Macht. Die hatten schon immer sehr viel Macht, aber die haben heute auch Modelle aufgebaut, die sagen, wir investieren unser Geld in die Firmen, also in Anführungszeichen in gute Firmen oder Firmen, die eigentlich sehr weit vorne sind, geht es um Nachhaltigkeit, geht es aber auch um die ganze Idee, die Diversity and Inclusion drin. Das heißt, die setzen heute die Regeln eigentlich, was Unternehmen, in welche Unternehmen sie investieren. Wenn heute ein Unternehmen sagt, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht besonders, Diversity and Inclusion interessiert mich nicht besonders da drin, die Firmen werden sehr schnell ein Problem haben, weil sie einfach nicht von den Investoren links liegen gelassen werden. Ich glaube aber, bei HP ist es nicht, dass wir das uns seit dann auf die Fahnen geschrieben haben, sondern das eigentlich in der DNA von Hewlett und von Packard. Die waren ja schon sehr früh, das hieß aber noch nicht Diversity oder Nachhaltigkeit, aber die waren schon sehr früh darum bemüht, eigentlich mit dem Unternehmen Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gelesen, HP war das erste amerikanische Unternehmen, das dann nach dem Zweiten Weltkrieg einen japanischen Mitarbeiter eingestellt hat. Und das war da fast noch ein Skandal. dazu mal HP war aber auch sehr schnell nach dem Krieg wieder in Europa und hat eigentlich sehr schnell auch alle Mitarbeiter weltweit, egal mit welchem Pass, mit welcher Hautfarbe, mit welcher Sprache, eigentlich gleich behandelt. Ich glaube, das war schon sehr früh. Das gab auch diesen Global Citizen Report schon früh, einen Nachhaltigkeitsbericht von HP, den man in den 50er oder 60er Jahren schon rausgebracht hat. Heute ein Unternehmen, das keinen Nachhaltigkeitsbericht hat, das keine Nachhaltigkeitsziele hat, das Unternehmen wird nicht lange überleben, wenn es eine gewisse Größe hat. Und deshalb ist es ein Megatrend und auch nichts, was ein Alleinstellungsmerkmal, das ein Unternehmen heute hat, sondern ich denke einfach, die Unternehmen, die es nicht haben, die werden nicht mehr lange existieren.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch gerade für mich als Arbeitnehmer was super relevant ist. Also es ist so was ich auch selber sage, als junger Mensch, das ist ein, sind Dinge, mit denen ich mich gut identifizieren kann, wieso ich auch gerne bei HP arbeite.
Natürlich, das ist ja, geht ja genau um dran. Es geht auch um den War of Talents, wie das so schön heißt. Also der Kampf um, man hat ja oft vom Fachkräftemangel gesprochen, dann ist ja weniger ein Fachkräftemangel, ist mehr ein Arbeitskraftmangel. Und viele Leute können sich ja heute eigentlich den Arbeitsplatz aussuchen. Und das Monetäre ist sicher ein Teil davon. Aber ich glaube genauso, also die Sinnstiftung heute ist bei den jungen Menschen, und das werdet ihr wahrscheinlich viel besser wissen, ist noch viel wichtiger, wie das vielleicht früher war. Und ein sinnstiftendes Unternehmen ist das halt sicher eins, was Nachhaltigkeit hat. Es geht schließlich um unsere Welt und auch die ganze Diversity and Inclusion hat. Und wenn man sagt, das interessiert uns nicht, dann glaube ich, wird das Unternehmen weder Investoren finden, noch wird das Unternehmen Arbeitskräfte finden, die sagen, ja, ich bin für dieses Unternehmen arbeiten, ja.
Mhm. Anderes Thema hattest du vorher noch kurz angesprochen, schon mal das Thema Sicherheit. Ich glaube, das ist auch eins, was wir ziemlich stark noch mit reingewichten in unsere strategischen Säulen.
Ja, natürlich. Das geht ja noch so 2015 beim Split von Hewlett-Packard und HP, hat unser damaliger Chef das Wort die Security aufgeraucht, oder wie wichtig ist die Sicherheit auf den Geräten, oder? Und vor allem bei den Drucken, kein Mensch interessiert Sicherheit auf den Drucken. Das ist eigentlich Wahnsinn, ein Drucker ist ein Server, der da irgendwo im Raum steht, nicht mal abgeschlossen ist, sondern ist eine Maschine, die ist mit dem RZ-Rechenzentrum verbunden, da drin. Und das habe ich zu Beginn gar nicht so richtig verstanden. Und das wurde mir dann erst klar, wie eigentlich so die ersten Cyberangriffe in größerem Maße kommen, wie wichtig eigentlich die Endpoint-Security beim Gerät ist. Für mich war das vorher ein Virenscanner oder eine Firewall. Damit war das Thema für mich vielleicht noch ein schlaues Passwort auf dem WLAN. Dann war es für mich erledigt, oder? Und das habe ich erst dann eigentlich verstanden. Da war ich auch noch in der Schweiz in Zusammenarbeit mit der Polizei zusammengearbeitet dort drin, die sehr stark so eine Prävention getrieben hat in Cybersecurity drin. Aber auch sehr stark im Defense-Bereich dort, also mit den Behörden zusammengearbeitet haben, und wir müssen unsere Infrastruktur entsprechend schützen und welchen Anteil können die Firmen dazu bringen. Und das gab eine neue Zusammenarbeit dort, weil die Behörden ja auch nicht wussten, was es braucht. Und das ist eine Zusammenarbeit, die es braucht zwischen der Industrie und den Behörden. Gutes Beispiel, das wir dann immer angeschaut haben, war Israel, wo die Startups, die Behörden, die Fans eigentlich sehr stark zueinander, Hochschulen sehr stark miteinander arbeiten, zusammenarbeiten dort, um den ganzen Bereich Security sicherzustellen. Security geht aber auch natürlich, wir leben in einer anderen Zeit, oder wir haben wieder das eine Zeit in Europa, die wir eigentlich überwunden geglaubt haben. Und ich glaube, da geht es auch dazu, dass wir da die Werte und was uns wichtig ist, schützen, entsprechend die Infrastruktur bei uns schützen. Und das geht nicht nur um die HP-Geräte, ich glaube, das ist unsere alle Aufgabe, um unsere kritische Infrastruktur zu schützen, weil schlussendlich gibt's Kräfte, die wollen uns nicht Gutes tun. Und da ist mir auch sehr wichtig, dass wir länderübergreifend zusammenarbeiten, dass die Firmen zusammenarbeiten mit der öffentlichen Hand, mit den Hochschulen, um uns das zu schützen. Ich glaube, jeder von uns möchte gerne die Welt, die wir haben, so behalten und keine neue Welt haben. Ja.
Ja. Nee, ich will nicht zum Mars.
Ja, ich auch, ja. Da bin ich hin.
Ja, genau, Adrian, du hattest es ja gerade eben schon angesprochen, Zusammenarbeit, Verantwortung übernehmen, das sind alles wichtige Stichpunkte. Und zwar haben wir tatsächlich auch noch bei dir auf der Agenda andere Themen gesehen, für die du dich einsetzt. Und zwar bist du zum einen im Vorstand aktiv bei der Bitkom, du hast auch noch andere Aktivitäten, die bei dir auf der Agenda stehen. Was genau nimmst du dafür Erkenntnisse mit und wie kannst du dort dich aktiv einbringen?
Ja, natürlich, ich glaube, als Verantwortliche für ein Land, für eine Firma, das ist, selbstverständlich bin ich für die Geschicke von HP in Deutschland verantwortlich, und das ist meine Hauptaufgabe, denn selbstverständlich, wir sind ein Unternehmen, das an der Börse kotiert, wir sind zahlengetrieben, wir müssen die HP in Deutschland werden wir weiterbringen, müssen wir weiterentwickeln da drin, wir müssen uns im Umfeld in Deutschland bewegen, ich glaube, aber Ein Landeschef hat noch eine weitere Aufgabe, der repräsentiert ja auch die Firma gegen draußen, und HP ist eine Firma, die sich eigentlich immer stark engagiert hat. Das geht wieder zurück zu Hewlett und Packard, dass es eigentlich bei uns auch willkommen ist, wenn man sich engagiert für die Gesellschaft im Rahmen dem, dass es natürlich etwas mit HP zu tun haben muss, ob das jetzt Bitkom ist, Ich bin bei der Swiss American Chamber of Commerce bin ich dabei, um die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und Europa, zwischen Schweiz und den USA zu festigen drin und den Unternehmen zu helfen, die nach Europa kommen. Ich bin noch Präsident von Swico, das ist die Schweizer Version von der Bigkom. Dort ist das ganze Recycling angehängt, auch ein sehr wichtiges Thema. Da geht es wiederum die Nachhaltigkeit, das ist in der Schweiz nicht staatlich geregelt. Das sind Nebenämter in Anführungszeichen, die aber sehr wichtig sind. Und ich glaube, da profitiert die Gesellschaft auch, wenn das Know-how, das man sich im Unternehmen oder über die Jahrzehnte aufgebaut hat, wenn man da auch etwas weitergibt und dafür dann auch halt Zeit braucht. Das ist ein Aufwand, der man drin hat. Aber das Unternehmen, also die HP, mir auch die Zeit gibt und sagt, jawohl, das ist etwas, was wir gut finden, dann mach das bitte. Ich habe noch kein Amt gehabt, das ich angenommen habe, da mein Chef gesagt hat, wenn ich auch hatte, gesagt, nee, das wollen wir nicht, denn es muss natürlich einen Zusammenhang mit HP haben, ja. Oder mit der Industrie haben, wo wir tätig sind. Es bringt ja auch nichts, wenn ich irgendwo bin, wo ich kein Know-how habe. Dann bin ich auch kein Mehrwert, ja.
Ja, das ist ja richtig viel Input, den wir hier auch bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Insights von dir. Hast du selbst noch irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest? Vielleicht noch irgendeinen Wunsch für HP für die nächsten Jahre?
Also es ist zu spät, dass man noch ein gutes neues Jahr wünschen dürfe. Das wird in der zweiten Woche. Wir können vielleicht noch knapp sagen. Hatte ja letzte Woche noch Urlaub. Da ist mein dritter oder vierter Arbeitstag. Nein, du hast zu Beginn noch die Frage gestellt, fühle ich mich wohl in Deutschland? Fühle ich mich willkommen in Deutschland? Ja, also natürlich hatte ich einen großen Respekt, bevor ich Deutschland übernommen habe. Nicht nur, weil Deutschland viel größer ist und die Zahlen in Anführungszeichen auch für HP viel wichtiger sind. Also Deutschland ist einfach viel, 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 viel größer, wenn man da reinschaut. Ich hatte da schon großen Respekt und ich habe mir 2-3 Mal gesagt, ich war 7 Jahre Chef in der Schweiz und habe mir überlegt, will ich mir das antun oder will ich mir das nicht antun? Ich muss auch sagen, ich wurde von einigen Schweizern gewarnt, habe gesagt, du, Deutschland ist sehr schwierig. Ich habe aber mit einigen Deutschen zusammengearbeitet und ich muss sagen, ich fühle mich sehr willkommen oder habe mich sehr willkommen gefühlt in Deutschland. Selbstverständlich, das eine oder andere hat man anders gemacht und ich glaube, das braucht eine Offenheit und das altersunabhängig, dass man das halt anschaut und sagt, und es läuft nicht alles überall genau gleich und dann vielleicht einige Sachen kann man einbringen, was ich früher gelernt habe, andere Sachen habe ich jetzt hier gelernt in Deutschland, die werde ich dann vielleicht eher in der Schweiz dann versuchen umzusetzen. Ich denke, das ist ein Geben und Nehmen. Auf jeden Fall würde ich das jedem Schweizer empfehlen, auch mal nach Deutschland zu gehen. Deutsche haben ja schon sehr viele in der Schweiz, seid auch sehr, sehr willkommen dabei. Ich glaube, dass wenn man einen Deutschen fragt, der in die Schweiz geht, der hat auch seine Lernkurve dort, und genauso habe ich die Lernkurve hier in Deutschland. Aber ich glaube, es ist eine positive Lernkurve und das macht mir auch sehr viel Spaß hier.
Ist ja auch spannend, einfach was Neues zu erleben.
Ja, aus der Komfortzone raus, genau, richtig.
Ja, dann vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, dass du dir jetzt auch wirklich eine ganze Stunde Zeit genommen hast mit Vorgespräch, Nachgespräch und allem drumherum. Wir hoffen, dir hat es auch Spaß gemacht.
Danke, ja.
Was mitnimmst und wir freuen uns über Feedback für die Folge. Und freuen uns dann auf die nächste Folge und wünschen allen nochmal ein gutes neues Jahr. Bis bald.
Bis bald.
Danke. Bis bald.